Wir haben heute den 13.04. Es ist 12.45 Uhr. Was der Koalitionsvertrag von Union und SPD für die Sozialversicherung bedeutet. Ja, wir ordnen ja die letzten Tage immer wieder ein. Hey, was ist los? Was bedeutet das für den? Was bedeutet das für den? Und hier geht es jetzt um die Sozialversicherung. Die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Pläne von Union und SPD werden nach Ansicht von Ökonomen und Krankenkassen zu deutlich höheren Sozialversicherungsbeiträgen führen. Einige befürchten sogar einen Kollaps des Sozialsystems.
Ja, das ist doch schön.
Nach Einschätzung des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft kommen auf die Steuerzahler weitere Belastungen zu. IW-Ökonom Pimpotz, ja, der heißt Pimpotz, sagte der deutschen Presseagentur, die neue Koalition aus Union und SPD steuere in ernsthafte Finanzierungsschwierigkeiten hinein. Bereits heute seien die Sozialabgaben für Beschäftigte und Arbeitgeber auf mehr als 42% des Einkommens gestiegen. Pimpotz verwies auf eine Erhebung, die eine weitere Zunahme auf knapp 46% für die nächsten Jahre erwarte. Ein Grund sei vor allem die steigenden Kosten im Gesundheitsbereich. Vielen Dank, Jens Spahn, an dieser Stelle. Warum danke, Jens Spahn? Jens Spahn war verantwortlicher Gesundheitsminister zum Zeitpunkt und hat im Zusammenhang mit den Krankenkassen dazu folgenden Beschluss gefasst. Er hat die Krankenkassen dazu gezwungen, ihre gesamten Rücklagen zu verarbeiten, damit die keine geringe Beitragserhöhung machen. Das heißt, die Rücklagen wurden aufgefressen von den gesetzlichen Krankenkassen. Ja, wirklich, die wurden aufgefressen. Und nachdem die aufgefressen wurden, da war natürlich dann nichts mehr da, mussten die Beiträge extrem erhöht werden. Es war also keine sukzessive Erhöhung, sondern es gab eine ziemlich ekelhafte Spitze. Und dafür ist unser großartiger ehemaliger Gesundheitsminister und Maskenprofiteur, Corona-Master Jens Spahn verantwortlich. Das ist Jens Spahns Verantwortung gewesen. Freut euch schon mal auf die Tatsache, dass er unter Umständen unter der neuen Regierung einen Ministerposten bekommt, weil das wäre ein ziemlicher Fiebertraum, Digga. Ähnlich äußerte sich DAK-Gesundheitschef Storm. Angesichts der vorgesehenen Regelungen im Koalitionsvertrag von Union und SPD warnte er vor kräftig steigenden Beiträgen in den gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen spätestens, das muss man sich mal vorstellen, spätestens zum Jahreswechsel. Wenn nicht nachgelegt wird, sagt er, Zitat, dann ist das mit diesem Koalitionsvertrag ein Beitragstsunami, der vorprogrammiert ist, sagte er der Augsburger Allgemeinen. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung drohe laut Storm ein Anstieg um mindestens einen halben Beitragspunkt. In Verbindung mit steigenden Pflegeversicherungsbeiträgen bewegen wir uns dann in Richtung eines Gesamtsozialversicherungsbeitrags von 43%. Dies sei nicht nur eine Zumutung für versichert Beschäftigte, Rentner und Arbeitgeber, sondern auch Gift für die Konjunktur. Wichtig, dass diese Beiträge der gesamten Sozialversicherungsbereiche auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt wird. Na, also für den Fall, dass ihr das ja nicht wisst, als Arbeitnehmer seid ihr ja, teilt ihr euch ja diese Kosten mit eurem Arbeitgeber auf. Nichtsdestotrotz ist das eine extrem große Belastung. Deswegen ist es ja auch so unbedingt erforderlich, darüber nachzudenken, diese niedrigen Einkommensstufen zu entlasten, weil gerade die brauchen diese Entlastung, denn sonst wird es bald, genauso wie in Amerika, die Tendenz geht zum zweiten Job und dann muss es normal oder dann wird es normal, dass man zwei Beschäftigungen hat, um sich sein Leben ganz normal leisten zu können. Und das ist wirklich keine Absicht, die man in irgendeiner Form einsehen sollte. Das ist eine Tendenz, die sehr besorgniserregend ist. Auch die Politologin Römmele vom Berliner Harity School zeigte sich im Deutschlandfunk beim Thema Rente enttäuscht über die Einigung von Union und SPD. Hier sei nicht der große Wurf gewagt worden. Angesichts der demografischen Entwicklung mahnte Römmelte Handlungsbedarf an, um zu verhindern, dass das System letztendlich kollabiere. Das habe die Koalitionäre letztlich nicht angefasst und es an die Kommission verwiesen, beklagte sie und forderte die Koalition auf, mutiger zu sein. Im Koalitionsvertrag wird das Rentenniveau auf 48% festgeschrieben. Die Union hatte angesichts steigender Kosten zuvor selbst davor gewarnt und stattdessen ein flexibleres Rentenniveau vorgeschlagen. Die SPD pochte jedoch auf Festschreibung bis 2031. Jetzt möchte ich ein paar Sachen machen, die auch mit Korrekturen zusammenhängen. Einfach um ein bisschen, weil dieser ganze Koalitionsvertrag ja mit ziemlich neuen Entwicklungen einherkommt und mit ein paar Ideen wie diesen ganzen der Aktivrente und so weiter und so fort. Folgendes. Also die Rente wird ja planmäßig mit einer sogenannten Aktivrente subventioniert und das bedeutet, dass Rentnerinnen und Rentner, die weiterarbeiten, neben ihrer, also im Renteneintrittsalter 2000 Euro jeden Monat on top steuerfrei verdienen können. Steuerfrei bedeutet aber nicht sozialversicherungspflichtig frei. Nein, das sind die trotzdem. Das heißt, im Zusammenhang mit dieser Situation bezahlen die dann ihre Einkommenssteuer wahrscheinlich nicht, allerdings die Sozialversicherungskosten, was diese Belastung halt dann immer noch weitergibt. Erstens. Zweitens. Die zweite Idee im Zusammenhang mit den Überstunden, und das ist wichtig, das habe ich anscheinend auch falsch verstanden und darum möchte ich das unbedingt nochmal klarstellen, wir werden im nächsten, weil das ist, kommt ja aus dem Koalitionsvertrag raus. Ihr erinnert euch an die Idee, dass die, weiß ich nicht, wie sie jetzt heißt, die Albanien-Koalition, ich werde die Koalition jetzt immer Albanien-Koalition nennen, einfach weil ich weiß, dass sie Ausländer hassen, darum nenne ich sie Albanien-Koalition. Die Albanien-Koalition hat im Zusammenhang mit der Idee der Überstunden so eine Art, so eine Initiative geschaffen. So von wegen, Überstunden sind steuerfrei. Und wenn du mehr arbeitest, dann lohnt sich das für dich. Und ich habe jetzt wirklich mich intensiver mit diesem Scheiß befasst. Und es ist folgendermaßen, die Überstunden sind nicht steuerfrei, sondern die Zuschläge auf Überstunden sind steuerfrei. Das bedeutet, im Umkehrschluss, du bezahlst deine Steuern ganz normal, aber wenn du Zuschläge bekommst, die zusätzlich sind, also zu dem Stundenlohn, den du hast, weil dann irgendwas dazukommt, das scheint steuerfrei zu sein und nicht die Überstunden per se. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil das war doch schon, ist das jetzt nicht schon, also ich meine, zu gewissen Teilen ist das nicht jetzt schon so ein bisschen so? Und das ist der Grund, warum ich dachte, hä, das kann doch gar nicht so gemeint sein. Das ist doch jetzt schon zum Teil so. Und ich bin verwirrt. Also, wir werden da einfach, und das ist jetzt das Ding, wir werden da jetzt mal darauf warten müssen, wie genau die Regelung im Einzelnen aussieht. Weil, wenn sich das tatsächlich nur auf die Zuschläge auf Überstunden bezieht, dann ist das ja nix, Digga. Dann ist das ja legit gar nichts. Ich dachte, der große Wurf, der da gemacht wurde, und das ist ja etwas, das, und da muss ich jetzt auch sagen, das, ich habe das gar nicht in Erwägung gezogen. Warum schreiben die das in ihren Koalitionsvertrag rein, wenn das so eine Nullnummer ist? Das ist legit fucking insane. Ich dachte, hä? Aber die haben doch gesagt, hä? Nee, allem Anschein nach ist es wirklich nur, das ist sogar noch schlechter als das, was ich vorher schlecht genannt habe. Das sieht halt im Koalitionsvertrag nach was aus, ist es aber nicht. Das ist einfach nichts. Das ist gar nichts. Das ist zum Teil jetzt schon so und das ist vollkommene Symbolpolitik. Der einzige Ansatz, der dahinter gesetzt wird, ist die Tatsache, dass man wohl damit irgendwie Leute zu Mehrarbeit auffordern will. Und das ist verwirrend. Also es ist für mich einfach nur verwirrend. Das ist doch kein Anreiz. Das ist doch legit kein Anreiz für Leute, Mehrarbeit zu leisten. Von was reden wir da? Von 10 Euro? Das ist doch nix. Zumal das ja auch alles noch durch die Sozialversicherung muss. Also wirklich. Das Ding ist, und das möchte ich hinzufügen, wir müssen da auf die Ergebnisse in den jeweiligen Gesetzen oder also in den Beschlüssen, wenn nicht, sage ich mal nicht Gesetze, aber in den Beschlüssen warten. Der Beschluss definiert erstmal genau, wie viel das ist. Hä, 10 Euro, arbeite mal Ostern bei Airbus, das lohnt. Ja, aber es lohnt sich nicht so sehr, wie ich dachte, weil ich bin davon ausgegangen, dass es um Überstunden geht. Aber es geht wohl nicht um Überstunden, es geht um Zuschläge auf Überstunden. Und Zuschläge auf Überstunden sind zum Teil schon steuerfrei, abhängig davon, wen man fragt, beziehungsweise wo du arbeitest. Deswegen, das ist ja nichts on top. Das ist doch Augenwischerei. Mich verwirrt das, weil es so groß verkauft wurde. What? Das ist ja gar nichts. Gar nichts ist das. Deswegen, wir warten erstmal auf die Beschlüsse. Und wenn die Beschlüsse kommen, dann können wir darüber sprechen, was das finale Ergebnis ist. Weil zum jetzigen Zeitpunkt bin ich immer noch ein bisschen irritiert bezüglich dieser Herangehensweise, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Weil das ist ja vollkommene Augenwischerei. Und für den Fall, dass das so wäre, ist das einfach nur Symbolpolitik. Also das ist wirklich nur trockene Tinte auf dem Blatt Papier. Andere Auswirkungen hat das auf dein Konto nicht. Für die SPD gelte sie als gesetzt, für die CDU offenbar nicht. Der Mindestlohnanstieg auf 15 Euro und die Senkung der Einkommensteuer. Doch eine Steuersenkung komme nur, Zitat, wenn es der öffentliche Haushalt hergibt, erklärt nun CDU-Chef Friedrich Merz. Kurz vor der Abstimmung der SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU gibt es offenbar Unstimmigkeiten zwischen den Verhandlungspartnern. Die im Koalitionsvertrag angekündigte Senkung der Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen ist nach den Worten des designierten Bundeskanzlers Friedrich Merz keine beschlossene Sache. Zitat: Nein, die ist nicht fix, widersprach er damit SPD-Chef Lars Klingbeil. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es, Zitat, wir werden die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken. Details werden aber nicht genannt. Die SPD-Forderung nach Steuererhöhung für Gutverdiener und Reiche kommt nicht vor. Zitat, wir hätten das in der Koalition mit den Sozialdemokraten gerne von Anfang an verabredet, sagte Merz über die geplante Steuersenkung. Es habe darüber jedoch Meinungsverschiedenheiten gegeben. Zitat, deswegen haben wir es offen gelassen, fügte Merz, CDU-Chef, hinzu. Zitat, die Einkommenssteuer, die wollen wir senken, wenn es der öffentliche Haushalt hergibt. Boys, sie werden es nicht tun. Sie werden es nicht tun. Es bleibt alles, wie es ist. Also, ich calle das jetzt einfach mal. Sie werden es nicht tun. Wenn es in der Argumentation jetzt schon solche Diskrepanzen gibt. Und das ist ja auch logisch. Wir fangen jetzt mal wieder an mit der Logik. Du kannst die Einkommensteuer auch nicht einfach so senken. Wenn du nicht neue Einkünfte für den Staat schaffst, ist die Senkung angesichts der steigenden Schuldenbelastung Deutschlands, die dringend notwendig ist, ja auch etwas, das nicht einfach so geht. How the fuck willst du es machen? Du musst eine Einkommenssteuersenkung erstmal definieren. Du musst also sagen, soll das alle betreffen oder soll das nur eine progressive Gruppe von Leuten betreffen, beispielsweise Geringverdiener. Gehen wir jetzt mal davon aus, es soll alle betreffen. Also Einkommen soll sich deutlich mehr lohnen. Pflege, wir haben ja eben gerade schon sozialversicherungspflichtige Abgaben steigen. Also muss man sagen, ey, lass uns mal bitte darüber nachdenken, die Einkommensteuer zu senken, damit die Leute mehr netto von ihrem Brutto haben. So, und um das zu tun, musst du dir halt Handlungsspielraum schaffen. Also entweder du erhöhst die Spitzensteuersätze bei hohen Einkommen, wo ich übrigens kein Fan von bin, ich erkläre auch gleich wieso, und oder die zweite Lösung, und das ist etwas, das ich in Erwägung ziehen würde, du integrierst oder reaktivierst die sogenannte Vermögenssteuer. Warum bin ich kein Fan davon, die Spitzengehälter noch mehr zu besteuern? Weil reiche Menschen kein Einkommen haben. Reiche Menschen verdienen kein Geld über Einkommen. Gar nicht. Null. Das ist nicht unsere Zielgruppe. Das heißt, die Einkommensteuer als Mittel dafür zu nehmen, irgendwie eine verpasste Vermögenssteuer umzusetzen, nein. Reiche Menschen verdienen Geld über Kapitalerträge, die sie extrem günstig versteuern können mit ungefähr 20%. Oder halt zusätzlichen Investitionen, die dann halt abhängig davon, wie sie das abschreiben. Sie haben auf jeden Fall, sie haben andere Einkünfte. Und das ist das Problem und da muss man ran. Und das heißt, okay, gut, wollen wir jetzt die Kapitalerträge mehr besteuern? Das würde ja auch Unternehmen mehr belasten. Die Kapitalertragssteuer ist ja sowas wie die Einkommensteuer für GmbH so. Ne? Das würden wir jetzt, das will man das machen, will man das nicht machen? Kann man tun, kann man nicht tun? Aber hier sage ich ganz klar, eine Vermögenssteuer ist angebracht. Vermögenssteuer. Du integrierst eine Vermögenssteuer und löst die Belastung bei der Einkommensteuer. Du fängst auch an, sukzessive das zu machen. Du hast da eine ungefähr, also das ist wirklich eine Rechnung, die auch aufgehen kann. Ab, weiß ich nicht, 5 Millionen Euro oder ab 25 Millionen Euro, such dir eine Zahl aus. Alles zwischen 100 und 1 Million Euro ist eine legitime Zahl. Alles zwischen 100 und 1 Million Euro ist eine legitime Zahl. Ich glaube, eine gute Zahl ist irgendwo in der Mitte bei 50 Millionen. Ab 50 Millionen Euro bezahlst du, wer weiß was, 2,5% oder so. 2,5%. So, und dann ist gut. Und dann bist du durch. Und dann hast du wirklich, dann hast du mehr Einnahmen im Milliardenbereich. Und wer Angst darum hat, das gibt ja auch immer wieder die Leute, die Angst haben, die sagen, oh Gott, bitte nicht die Reichen bezahlen, die gehen doch weg. Die ziehen doch weg. Die gehen doch. Und ich sag euch das einfach selber, als jemand, der weggezogen ist, ja, kannst du, aber deine Vermögen bleibt da, wo es ist. Weil es gibt das großartige Mittel der Wegzugssteuer. Die Assets, das Vermögen, die Investitionen, die bleiben genau da, wo die sind. In keiner Form bewegen die sich. Die bewegen sich keinen Millimeter. Warum? Weil das mit einer erheblichen Steuerbelastung zu tun hat. Wenn die Quanz, einfach mal als Beispiel, wenn die Quanz sich aus unerklärlichen Gründen meinst, statt zu entscheiden würden, ihre Assets und ihr Vermögen wegzuziehen, Bruder, dann bezahlen die einmal 40 Milliarden oder so. Dann werden die richtig nackig gemacht. Die werden richtig nackig gemacht. Deswegen ist die Idee dahinter, dass das passiert, einfach eine, es passiert nicht, so läuft das nicht. Die bleiben da, wo sie sind. Und die werden das auch hinnehmen, weil jede Alternative vollkommen wahnsinnig ist. Vollkommen wahnsinnig. Also, Vermögensteuer integrieren, das ist mein Take, Vermögensteuer integrieren und flächendeckend die Einkommenssteuer reduzieren, weil Einkommen, das Brutto, was du verdienst, extrem runtergekürzt wird, nicht nur durch die pflegeversicherungspflichtigen Beiträge, die du logischerweise abgibst und dir teilst mit deinem Arbeitgeber zu 42% zum jetzigen Zeitpunkt, sondern eben auch wegen der Einkommenssteuer. Und reiche Menschen haben kein klassisches Einkommen. Es ist wichtig, das zu wissen. Preach it and you know it. Reiche Menschen haben kein klassisches Einkommen. Die reiche Menschen triffst du nicht über eine Einkommensteuer, sondern du triffst im besten Fall Gutverdiener, aber im schlimmsten Fall halt alle und die haben alle weniger netto vom Brutto. Deswegen ist es unbedingt erforderlich, eine Vermögensteuer zu integrieren, um das zu hebeln. Hier geht es nicht darum, Mehreinnahmen zu schaffen, sondern hier geht es darum, das, was du über die Vermögenssteuer einsparst, in die Einkommensteuer umzulegen und da wegzunehmen. Damit die Leute, die tatsächlich arbeiten, mehr netto vom Brutto haben. Ja? Da musst du hier Kapitalertragssteuer und so einen ganzen Lachs gar nicht anfassen. So, ne, da kannst du gerne später drüber reden. So, hier heißt es im Artikel weiter, ich habe das gerade kurz, ne? Die Befürchtung, dass viele Arbeitnehmer wegen steigender Sozialbeiträge und ausbleibender Steuersenkungen am Ende seiner Regierungszeit netto weniger in der Tasche haben, nannte Merz, Zitat, aus heutiger Sicht sicherlich nicht unberechtigt. Doch es werde, Zitat, unsere Aufgabe sein, diese Befürchtung zu zerstreuen und das Richtige zu tun, damit am Ende dieser Wahlperiode die Menschen sagen, es geht uns besser als zu Beginn. Ja, also kurzer Realitätscheck nochmal, wir müssen das ist ganz wichtig. Also Deutschland, Exportnation, wird es in 4 Jahren nicht besser gehen als jetzt. Warum? Das liegt weniger an Friedrich Merz und mehr an Donald Trump. Es ist davon auszugehen, dass Donald Trump eine Geistesinstabilität hat oder eine Mental Health Problem oder irgendeine Krankheit, die ihn dazu befähigt, mit totalem Chaos den Stock Market zu vernichten. Und das vernichtet Vermögen. Über die letzten 3 Monate hat Donald Trump an den Aktienmärkten ungefähr 10 Trillionen Dollar vernichtet. Summa summarum, kann ein bisschen weniger sein, aber so irgendwie sowas um den Dreh einfach vollkommen vernichtet. Ne? 10 Trillionen. Und das ist etwas, das dazu geführt hat, dass man das Jahr 2024 an der Börse nicht stattgefunden hat. Also Donald Trump hat in den ersten 3 Monaten 2024 wirtschaftlich vernichtet. Und da Deutschland extrem von Exporten abhängig ist und wie eine Exportnation ist, Deutschland sein Wirtschaftssystem ist darauf aufgebaut, der freie Handel ist für uns gut und so ist das gesamte Vermögen und dieser gesamte Wohlstand von Deutschland aufgebaut worden. Das ist schlecht. Also schlecht. Sehr, sehr schlecht. Deswegen ist nicht davon auszugehen, dass Friedrich Merz dazu, und das ist auch realistisch, Friedrich Merz wird nicht in der Lage sein, das zu kompensieren mit deutscher Politik, weil hier der gesamte Freihandelssektor gerade durchgeschüttelt und abgerissen wird. Und dann kannst du so viel Bundeskanzler spielen, wie du willst. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Und ich meine 2024. Donald Trump, ihr könnt das Experiment ja selber machen. Ihr könnt in euren, weiß ich nicht, ob ihr mit irgendeinem Neo-Broker arbeitet, wo ihr vergeblich versucht, einmal im Monat 25 Euro anzulegen und zu hoffen, dass es irgendwie einen Unterschied macht für euch in der Rente. Also ihr könnt euren Neo-Broker ansehen und könnt einfach mal ein Jahr zurückgehen und ihr werdet in eurem Portfolio auf dem Stand vor einem Jahr sein. Wenn nicht sogar vielleicht so ein bisschen schlechter. Und das ist etwas, das für euch als Privatanleger, Kleinanleger oder verzweifelte Wall Street Bets Journal, Fans, halt, das ist halt schlecht. Das ist halt schlecht. Das Ding ist, in Amerika ist das noch schlechter, weil Amerika einen großen Wert auf ihre 401k-Situation legt. Das heißt, so eine private Arbeitsrente. Und da sind ungefähr 20-25% aller Amerikaner sitzen am privaten Aktienmarkt mit ihrer Altersvorsorge. Und jetzt fragt euch mal, wie es denen geht. Und unter diesem Gewinn, und jetzt muss, das muss man auch dazu sagen, unter diesen Umständen sollte man vielleicht nochmal mit einer, vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob das mit der Aktienrente so eine geile Idee ist. Wenn so ein Wahnsinniger aus Amerika die Scheiße so vernichtet. Ich sag's ja nur. Der Artikel geht weiter. Der CDU-Chef widersprach auch Äußerungen von SPD-Chef Lars Klingbeil, wonach der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro pro Stunde steigen werde. Zitat, das haben wir so nicht verabredet, sagte Merz. Wir haben verabredet, dass wir davon ausgehen, dass die Mindestlohnkommission in diese Richtung denkt. Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Und da kommen wir wieder ans Spiel. Die Mindestlohnkommission. Ah, die Mindestlohnkommission, die Mindestlohnkommission. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle sagen, die Mindestlohnkommission, und ich prognostiziere das auch, wird im laufenden Jahr, also nicht in diesem Jahr, in keinem Falle schon entscheiden. Und vielleicht wird sie auch nächstes Jahr nicht entscheiden. Wer hätte das gedacht? Mal gucken. Der Mindestlohn könne, Zitat, bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen, sagte Merz. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen. Der von der Bundesregierung auf Vorschlag der unabhängigen Kommission beschlossene Mindestlohn beträgt gegenwärtig 12,82 Euro. Dem Handelsblatt berichtet Merz zudem eine kritische Phase während der Koalitionsverhandlungen. Am vergangenen Montag habe es eine Situation gegeben, in der er der SPD eine klare Absage an Steuererhöhungen erteilt habe, sagte der mutmaßlich neue Bundeskanzler. Zitat, einen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen, den könnt ihr machen, aber meine Unterschrift wird er dann nicht bekommen. Wen wollte man da wohl besteuern? Ach, weiß ich nicht. Naja. Da seien die Verhandlungen in einer kritischen Situation gewesen, aber Zitat, wie Sie sehen, haben wir uns vernünftig geeinigt. Bevor die neue Regierung ihre Arbeit aufnehmen kann, müssen CDU und SPD den Koalitionsvertrag intern noch absegnen. Die Abstimmung der SPD-Mitglieder über den Vertrag beginnt am Dienstag. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Für die CDU soll der Bundesausschuss den Koalitionsvertrag am 28. April billigen. Für die CSU hatte der Vorstand bereits zugestimmt. Der wohl künftige Kanzler Friedrich Merz rechnet außerdem damit, dass die neue Bundesregierung unter seiner Führung am 6. Mai ins Amt kommt. Das sagt der CDU-Chef dem Handelsblatt. Zitat, dann haben wir bis zur Sommerferien gut 2 Monate Zeit, um sehr schnell ein paar Dinge zu beschließen. Damit die Menschen spüren, dass wirklich sich etwas ändert. Als Beispiel nannte Merz einen besseren Grenzschutz, mehr Abschiebung. Ich hasse Friedrich Merz einfach auch. Die Abschaffung des Lieferkettengesetzes und den Abbau von Bürokratie. Ich fasse es nicht, weil der normale Bürger ja auch merkt, dass es mehr Abschiebung gibt. Ne? Hat er auch 2024 gemerkt, ne? Eine Spitzenwerte im Thema Abschiebung, aber trotzdem wurden viele Leute abgestochen. Man könnte meinen, dass das eine mit dem anderen, naja, mein Gott, die kommen da schon noch drauf. Zur künftigen Zusammenarbeit sagte CDU-Chef, seiner neuen Regierung müsse sich als Mannschaft verstehen, auch über Parteigrenzen hinweg. Vertrauen und gegenseitige Verlässlichkeit könne man aber nicht anordnen, sie müssten wachsen. Zitat, ich denke, dass wir das hinkriegen, erklärte Merz. Streit und Verletzungen wollten Union und SPD vorbeugen, indem sich Spitzenpolitiker einmal im Monat im Koalitionsausschuss persönlich zusammensetzen. Im Rückblick seien die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD trotz vieler Kontroversen gut verlaufen, schilderte Merz. Zitat, es war viel entspannter, als manchmal so in der öffentlichen Berichterstattung zum Ausdruck kam. Anteil daran hatte Merz zufolge auch der CSU-Chef. Genau. Markus Söder hat mit seiner barocken Art für Abwechslung und viel gute Stimmung gesorgt. Ich möchte sagen, dass Friedrich Merz Markus Söder hier eigentlich nur Clown genannt hat. Mit seiner barocken Art. Der scheiß Pausenclown. Von der scheiß CSU. Ich habe das so vorgelesen, wie es hier drin steht. Der beschissene Hofner, der reingekommen ist und mal die Leute ein bisschen zum Lachen gebracht hat. Ne, seine dreckigen Fingernägel gezeigt und gezeigt hat, dass er auch im Kopfstand einen fucking Burger essen kann. Das sind alles Wichser, weißt du? Markus Söder ist auch so ein Wichser. Ich weiß nicht, ob ihr solltet, ich empfehle euch, verschwindet von den ganzen Social-Media-Kanälen. Gerade von ehemals Twitter solltet ihr auf jeden Fall verschwinden. Ich bin gerade im Dialog einfach mit jemandem, der von Markus Söders Anwälten abgemahnt wurde und wohl Bürgergeld bezieht im Dialog und versuche, den endlich dazu bekommen, dass ich denen seine Strafe bezahlen kann. Der will nicht, dass ich denen seine scheiß Strafe bezahle. Der bezieht Bürgergeld und soll 580 Euro oder so bezahlen und der lässt mich nicht seine scheiß Strafe bezahlen, Alter. Weil der Markus Söder ein Mistschwein genannt hat. Und ich nenne Markus Söder hier den ganzen Tag ein Mistschwein. Und ich würde es einfach auf mich beziehen und würde einfach sagen, ey, klar, ich bezahle das für dich, kein Problem. Markus Söder ein Mistschwein genannt, eine kleine Rattensau hat er den genannt. Ne? Hat er gesagt, hier, du kleiner Sohn eines Freiers, ich wirklich, ne, halt mal dein Maul, hat er dem gesagt. Und ich sage, berechtigt, nachvollziehbar und wahr. Der will das aber nicht. Mein Gott, der will das aber nicht. Und da sage ich ganz ehrlich, ich hätte das auch von einem deutschen Konto bezahlt, von einem gottlos, da hätte er gesehen, gottlos auf Mutter überweist ihm mit einer Transaktion einfach das Geld und schreibt dann nochmal eine Beleidigung in den Dings rein. So, hier alles, was ich, alles war wahr, alles stimmt, was ich gesagt habe. Hätte ich gemacht, ist jetzt leider nicht der Fall. Ich verstehe das auch. Die Person hat gesagt, das könnte eventuell negativ auf sie zurückfallen. Dann hat er nur noch mehr Ärger, nur weil ich den Leuten hier gottlos die Fresse polieren will. Deswegen ist jetzt etwas, das nicht passiert ist, aber ich wollte das einfach mal teilen, weil mich das ist auch so ein bisschen, ne? Mein Gott, das hat mich auch aufgeregt. Spahn empfiehlt anderen Umgang mit der AfD. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion. Spahn hat sich für einen anderen Umgang mit der AfD im parlamentarischen Betrieb ausgesprochen. Na? Spahn sagte welcher Zeitung? Natürlich der Bild. Ja, der Bild sagte er das. Die anderen Parteien dürften sich nicht stets von der AfD provozieren lassen. Die Politik musse anerkennen, wie viele Millionen Deutsche die AfD gewählt haben. Und dafür möchte ich auch an dieser Stelle nochmal ganz explizit der Union danken, ne? Die Union hat im Zusammenhang mit ihrem Steigbügeltum seit 2013 nicht nur dafür gesorgt, dass die AfD gegründet wird, dass die AfD sich weiter radikalisiert und dass die AfD sich legitimiert über die letzten 4 Jahre aufgrund der Tatsache, dass die Union immer wieder parteipolitische Punkte in ihr eigenes Wahlprogramm mit aufgenommen hat. Ja, ihr wisst es vielleicht, ne? Wer 2021 außenpolitische Ideen der AfD gut fand, findet jetzt natürlich auch die außenpolitischen Ideen der CDU gut, weil es dasselbe ist, ja, mit Zeitverzögerung. Und das ist eine Legitimierung der AfD. Warum ist das eine Legitimierung? Weil die CDU damit sagt, ja, die hatten zuerst recht und wir sind jetzt ein bisschen später und setzen das auch um. Das ist eine totale Katastrophe. Die CDU ist der verantwortliche Partner, politische Partner, der in der aktuellen Regierung sitzt, der dafür verantwortlich ist, dass die AfD so stark ist, wie sie jetzt ist. Weil sie sie durch ihre eigene Politik legitimiert. Schön. Ja. Und das spielt keine Rolle, wo das ist. Das ist, ob das in Berlin ist, weil der Spahn mal wieder sagt, boah, ja, wir müssen mit denen reden. Ob das der Merz ist, weil er sagt, das Zustrombegrenzungsgesetz, das müssen wir mit der AfD zusammen machen. Ob das wieder Berlin ist, der Kai Wegener, der sagt, wir müssen diese drei Leute, diese Protestanten, die die Universität gestürmt haben, unbedingt abschieben. Aber wir haben noch gar kein rechtliches Urteil. Wir schieben sie trotzdem ab. Kai Wegener, dich an dieser Stelle. Also es gibt so viele Leute, die einfach die Scheiße dafür gerade machen und das auslegen. Sie legen einen Teppich aus für die rechte Spinner, die einfach da loslegen. Ne? Also wirklich danke an die Union, dass sie, die Union ist, ich möchte das sagen, von der Spitze bis zum, also vom Anfang bis zum Ende, die Union trägt die größte Verantwortung, die maximale Verantwortung, wenn nicht sogar die alleinige Verantwortung, dafür, dass die AfD so populär ist, wie sie jetzt ist. Bei den Verfahren und Abläufen im Bundestag empfiehlt er, mit der Partei so umzugehen wie mit jeder anderen Oppositionspartei. Ein möglich nächster Erfolg der AfD bei den kommenden Landtagswahlen im Osten sporne dazu an, Ergebnisse vor allem bei der illegalen Migration noch vor der Sommerpause zu liefern. Ja, ja. Das ist absurd. Er sagt, das ist absurd. Die AfD wird nicht kleiner oder weniger stark, weil man politische Punkte der AfD umsetzt. Die AfD wird dadurch stärker, weil sie sagen kann, und das wissen die ja auch, und das sagen die ja auch, die gehen an jedes Mikrofon ran, diese rechtsextremen Spinner, und sagen, Entschuldigung, ich habe mir gerade in den Mund gespuckt. Und sagen, warum, wir sind, also so schlimm können wir ja nicht sein, weil die CDU macht unsere Politik von vor 4 Jahren. Ja, es ist auch so, selbst diese Vollidioten raffen das. Die können das auch sagen, die wissen das. Und wenn man das sieht, dann muss man ihnen zustimmen. Ja, die Union macht jetzt außenpolitisch das, was die AfD vor 4 Jahren gemacht hat. Und in 4 Jahren wird die Union dann vielleicht außenpolitisch das machen, was die AfD jetzt gemacht hat. Und mit jedem weiteren Schritt legitimieren sie diese rechtsextremen Spinner. Oh, und es ist so offensichtlich, dass mir schon ein bisschen übel wird. Was dazu übrigens, muss ich mich mal kurz aufregen, ne? Was dazu übrigens eine absolute Psychose ist, ist die Tatsache, dass dieser Wahlkampf mit Versprechen angebracht wurde, Schuldenbremse nicht machen. Wir werden diese ganze linke Scheiße von Robert Habeck, werden wir alles wegmachen. Diese Versprechen wurden gemacht und mit dem Tag der Sondierungsgespräche und der gewonnenen Wahl, was interessieren mich meine Worte von gestern, haben sie den Markus Söder gemacht. Sie haben wirklich Fahnenflucht betrieben. Sie haben eine Fahne gesetzt, haben gesagt, das ist mein Standpunkt, aber ich muss kurz darüber gehen, damit ich das ganz anders machen kann. Also das ist wirklich politische Fahnenflucht. Das ist einfach, die haben das vollkommen umgedreht. Und wisst ihr, was die Konsequenz davon ist? Selbst Unionswähler, und das ist wirklich nicht die, also ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass die alle komplett dumm sind, aber ich weiß zumindest nicht, was einen dazu treibt, die Union zu wählen. Ist schon komisch, auf jeden Fall. Das kann man mir vielleicht mal erklären. Irgendwer wird es mir sicherlich irgendwann mal erklären. Ich finde es immer blöde. Das haben sogar Unionswähler gecheckt. Und wisst ihr, was die machen? Die werden dann nicht anfangen, die Grünen zu wählen. Die werden auch nicht anfangen, die Linken zu wählen. Die werden auch nicht anfangen, die FDP zu wählen, weil die gibt es ja nicht mehr. Die wählen dann die AfD. Also enttäuschte Unionswähler, die offensichtlich gebrochenen Versprechen der Union sehen, sagen, naja, die scheiß Faschos, die hatten ja recht, jetzt wähle ich die auch. Also die nennen das nur nicht so. Die sagen, die gutbürgerlichen Konservativrechten. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, das Halbieren der AfD, das hat wirklich im umgedrehten Sinne fantastisch funktioniert. Von wegen den Grünen, ja? Die Grünen. Die Grünen sind dafür verantwortlich. Nee, Digga, sind sie nicht. Die Union ist der Urschleim der AfD und die Union ist das Brandbeschleunigungs... der Brandbeschleuniger für die AfD. Ja. Die Grünen sind nur der Scapegoat, damit alle irgendwie ihn scheiße finden. Aber jetzt sind die Grünen ja nicht in der Regierung. Mal gucken, ob man die Grünen immer noch so scheiße findet. Und mal gucken, mit was sich die scheiße Union rausredet, wenn es dann in 4 Jahren soweit ist und die AfD die stärkste Kraft ist bei solchen Wahlen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Und dann in 4 Jahren, dann könnt ihr euch schon mal darauf einigen, da ist die Brandmauer dann vergessen und abgeschafft, dann wird man mit einer schwarz-blauen oder blau-schwarzen an dieser Stelle Koalition auch mal nochmal anders liebäugeln. Erneuter Angriff auf Klinik in Gaza-Stadt. Israels Armee hat bei Luftangriffen in Gaza-Stadt erneut ein Krankenhaus getroffen. Sie vermutet eine Hamas-Kommandozentrale in dem Gebäude. Zuvor hatte die Regierung bekannt gegeben, den Einsatz im Gazastreifen auszuweiten. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen ist palästinensischen Angaben zufolge ein Krankenhaus getroffen und teilweise zerstört worden. Die israelische Luftwaffe habe nach Mitternacht ein Gebäude des Al-Ali-Krankenhauses in Gazastadt angegriffen, erklärte die Zivilschutzbehörde. Krankenhausmitarbeiter berichten laut der Nachrichtenagentur Reuters von 2 israelischen Raketen, die Teile des Gebäudes zerstört haben. Die israelische Armee bestätigt die Berichte inzwischen und teilt der Nachrichtenagentur mit, dass sie den Vorfall untersuche. Ziel sei eine Kommandozentrale der Hamas im Al-Ali. Ja klar, ist eine, klar, warum sind diese Kommandozentralen von der Hamas immer in Schulen und Krankenhäusern? Ne? War die Kommandozentrale der Hamas auch in diesen Rettungswegen, die unbeleuchtet waren? Ja, Zufälle gibt's. Mitglieder der islamistischen Organisation hätten von dort Anschläge ausgeführt und geplant, die auch israelische Zivilisten gegolten hätten. Einzelheiten dazu nannte das israelische Militär nicht. Der Angriff erfolgte, Zitat, nur wenige Minuten nach der Warnung der Armee, das Gebäude zu evakuieren, in dem sich Patienten, Verletzte und ihre Begleiter befanden, erklärte der Zivilschutz. Dabei seien das Operationsgebäude und die Station für die Sauerstofferzeugung für die Intensivstation zerstört worden. Israel wiederum erklärte, die Armee habe vor dem Angriff Schritte unternommen, um Zivilisten zu schonen. Alter, ey, ich weiß nicht. Also, jetzt so anderthalb Jahre, nachdem das Ganze läuft, kann ich es nun wirklich nicht mehr hören, wenn so Zivilisten sollten geschont werden und so. Alter, nach den Verbrechen des 7. Oktobers an der israelischen Bevölkerung, bei denen tausende über 400 entführt, über 1000 getötet. Absolut eklatantes Verbrechen, absolute Katastrophe. Nach diesen Gewalttaten gab es nur noch mehr Gewalttaten und jetzt haben wir noch mehr Gewalttaten, also welche Schritte werden bitte im Gazastreifen unternommen, ziviles Leben zu fucking schützen? What? Das ist doch ein Paradox. Du kannst doch nicht ein Krankenhaus angreifen, weil du denkst, da drin ist eine Kommandozentrale und dann sagen, wir versuchen, ziviles Leben zu schützen. Du hast legit ein Krankenhaus angegriffen, Bro. Hä? What the fuck? Worüber reden wir? Um Zivilisten zu schonen und Schäden an der Klinik in Gazastadt möglichst gering zu halten. So habe es vorab unter anderem eine Warnung gegeben. Augenzeugen bestätigen der Nachrichtenagentur, dass die Armee die Krankenhausverwaltung vor dem Angriff aufgefordert habe, die Klinik zu evakuieren. Patienten und Angestellte hätten ganze 18 Minuten Zeit gehabt, das Krankenhaus zu verlassen. Ja, Wahnsinn. Meldet die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf Augenzeugen. 18 Minuten, bevor deine zwei Sprengstoffkörper reinknallen, die mehrere Menschen töten sollen? Ja, das ist ja großzügig. Die anglikanische Kirche in Jerusalem verurteilte die beiden Raketenangriffe auf das ihr geführte Al-Ali-Krankenhaus. Es seien Teile der Krankenhauses und umliegender Gebäude, darunter die Kirche, teilweise stark beschädigt worden. Ein Kind mit einer Kopfverletzung sei, Zitat, infolge des überstürzten Evakuierungsprozesses gestorben. Aber 18 Minuten, ne? Naja, gut, das hatte eine kleine... Das, ne? Wo gehobelt wird, da fallen Palästinenser, sagt man im Israel, glaube ich. Nur, dass sie die nicht Palästinenser nennen. Nach Angaben der Kirche wurden das Genlabor des Krankenhauses zerstört, die Notaufnahme sowie die krankenhauseigene Apotheke bestätigt. Es handelt sich laut Angaben der Kirche um den 5. Angriff auf das Krankenhaus seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023. Die Kirche rief alle Regierungen und Menschen guten Willens auf, einzugreifen, um alle Arten von Angriff auf medizinische und humanitäre Einrichtungen zu stoppen. Seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel sind Krankenhäuser im Gazastreifen wiederholt Ziel von Angriffen geworden. Vor den neuen Angriffen hatte Israel die Einnahme der zwischen den Städten Rafah und Jan Yunis gelegenen sogenannten Morag-Korridor bekannt gegeben und erklärt, es werde die Angriffe im Gazastreifen ausweiten. Naja, die Regierung will nach eigener Darstellung eine größere Pufferzone entlang seiner Grenze schaffen. Die Stadt Rafah ist nach Angaben eines Sprechers nun vollständig vom Militär eingeschlossen. Mit der Eroberung des sogenannten Morag-Korridors sind die Städte Rafah und Jan Yunis im Süden voneinander getrennt. Zusammen mit dem weiteren nördlich gelegenen Netzarim-Korridor entstehen so faktisch eine Dreiteilung des Gaza-Streifens. Nach UN-Angaben werden durch Hunderttausende Palästinenser in immer kleineren Gebieten an der Mittelmeerküste zurückgedrängt, wo sie kaum oder keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften hätten. Ich muss das nochmal vorlesen, weil es wichtig ist, es ist so ermüdend. Es ist wichtig, das zu wissen. Es ist für alle wichtig, das zu wissen, aber es ist so eine fucking Katastrophe da, ne? Nach UN-Angaben werden dadurch Hunderttausende Palästinenser in ein immer kleineres Gebiet an der Mittelmeerküste zurückgedrängt, wo sie kaum oder gar keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften hätten. Eine vorübergehende Evakuierung von Zivilisten in bestimmten Gebieten könne zwar unter strengen Bedingungen legal sein, Zitat, Art und Umfang der Evakuierungsbefehle geben jedoch Anlass zu ernsthafter Besorgnis, dass Israel beabsichtigt, die Zivilbevölkerung dauerhaft aus diesem Gebiet zu vertreiben, um eine sogenannte Pufferzone zu schaffen. Unter den Augen Donald Trumps und der Legitimation seiner KI-Slop-Scheiße, die wir in den letzten Monat betrachten sollten, wird da gerade groß angelegte Deportation besprochen. Dies sagte die Sprecherin des Büros Sravina Shamdasani am Freitag in Genf. Eine Zwangsvertreibung verstoße gegen die Genfer Konvention zum Schutz der Zivilbevölkerung unter der Besatzungsmacht. Das sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Militär hatte Mitte März seinen Einsatz im Gazastreifen wieder aufgenommen und seine massiven Luftangriffe auf Ziele der Hamas fortgesetzt. Die Regierung will größere Gebiete des Gazastreifens dauerhaft unter ihre Kontrolle bringen. Seither wurden nach Schätzung des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA fast 400.000 Menschen innerhalb des abgeriegelten Gazastreifens vertrieben. Insgesamt leben in dem dicht besiedelten Gebiet am Mittelmeer etwa 2 Millionen Menschen. Ich finde diese Debatte ermüdend, weil wir uns immer an demselben Punkt bewegen. Also wir befinden uns jetzt immer noch an demselben Punkt seit Monaten. Und ich verfolge eine Menge Content und Inhalte zu diesem Thema. Also wirklich, es gibt, glaube ich, wenige Dinge, bei denen ich so versuche, auf dem Laufenden zu bleiben, wie bei der Entwicklung im Nahen Osten, den israelischen Unternehmungen, dem IDF, der Hamas, der Zivilbevölkerung, der Palästinenser vor Ort. Es gibt so wenig Dinge, bei denen eine Sache, also dass man auf dem Laufenden bleiben sollte, also ich versuche das zumindest und gebe das euch stückweise weiter, nicht in diesem Maße, in dem ich das mache, aber stückweise weiter. Es ist eine andere Sache, die Debatte um diese Sache, die Debatte um dieses Ding ist der größte, ist, ist mit Abstand der größte Clusterfuck überhaupt. Wir haben hier, wir stehen nicht nur vor einer, vor einer Zwangsvertreibung von Palästinensern im Gazastreifen oder Deportation, die offen vor aller Augen, vor der gewarnt wird. Wir stehen in der, also das ist schlimm genug. Das ist ja schlimm genug. Das alles im Mittleren Osten, schlimm genug. Der 7. Oktober 2023, gigantomanisch schlimm. Alles, was danach passiert ist, gigantomanisch schlimm. Das Entführen von Geiseln, gigantomanisch schlimm. Das Freilassen, das in Szene setzen, das alles diese Scheiße ist, gigantisch schlimm. Und in dieser beschissenen Debatte gibt es keine Nuancen mehr. In dieser dämlichen Debatte ist es vorbei mit Nuancen. Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr. Wir haben eine pro-israelische Seite und wir haben aus nachvollziehbaren Gründen eine pro-palästinensische Seite. Die pro-palästinensische Seite kann den 7. Oktober nicht akzeptieren. Die pro-israelische Seite kann die Verbrechen im Gazastreifen nach dem 7. Oktober nicht akzeptieren. Wir haben einfach so eine, wir haben so eine absolut festgefahrene, unkonstruktive Scheiße. Vollkommen Wahnsinn. Es ist wahnsinnig. Es ist wahnsinnig. Und ich finde in dieser Debatte nichts, nichts, das meine Punkte so wiedergibt, wie ich sie sage. Und ich sage das in zwei Punkten, weil diese vollkommen verstrahlten Idioten, die zum Teil darüber berichten, wirklich ein Lager eingenommen haben, bei dem du dir an den Kopf fasst. Punkt 1. Die Verbrechen vom 7. Oktober sind unbestreitbar brutal, menschenfeindlich, mit Tötungsabsichten, antisemitisch und in einer, in ihrer Grausamkeit kaum zu übertreffen. Punkt. Die Verbrechen der israelischen Regierung danach an der palästinensischen Regierung, an der palästinensischen Bevölkerung sind vollkommen brutal, abscheulich, Grenzen an Völkermord, zeigen Deportationsabsichten und belegen immer wieder, dass da, was da Absurdes los ist. Beide Dinge sind wahr. Beides stimmt. Die Verbrechen vom 7. Oktober sind wahr und die Verbrechen im beschissenen Gazastreifen sind wahr. Es gibt diesbezüglich keine Nuance mehr. Es gibt entweder du spielst aus vollkommen wahnsinnigen Gründen an der in dem israelischen Team Fußball oder du weigerst dich, den 7. Oktober anzuerkennen und spielst halt in einem anderen Team Fußball. Leute, ich habe die Schnauze von dieser Scheiße so voll. Ich will einfach nur, dass aufgehört wird, Zivilisten zu töten, Alter. Es gibt nichts mehr dazwischen. Es gibt nur Antisemit, Antimensch. Antimensch, Antisemit. Es gibt nur entweder oder. Such's dir jetzt aus. Und ich weiß nicht, wann wir in dieser Debatte an den Punkt gekommen sind, an dem sich alle, wirklich, das ist absurd, an dem sich privilegierte Internet-Heroes nur mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, nee, du bist der Antisemit, nee, du bist der Antisemit. Alter, ihr seid alles Söhne von Freiern. Ihr könnt euch alle f***en gehen, ihr dummen Idioten. Das ist so eine abartige Scheiße. Es ist so eine abartige Scheiße, die da stattfindet. Und es ist noch, es ist wirklich eine ekelhafte Debatte, die das Ganze begleitet. Also ich für meinen Teil werde diese Nachrichten immer wieder mit euch teilen. Und es tut mir leid, es wird wahrscheinlich also ich muss das jetzt einfach sagen, weil wir müssen uns da auch so ein bisschen darauf vorbereiten. Ich für meinen Teil bereite mich darauf vor, dass unter den wachsamen Augen von Donald Trump der Gazastreifen tatsächlich zu einem Immobilienprojekt wird. Palästinenser im Gazastreifen werden wahrscheinlich vertrieben werden. Es gibt keinen Akteur auf diesem Planeten, der das verhindert. Ich sehe keinen. Ich sehe nichts dazu. Und wenn das alles vorbei ist, wird das ein Event gewesen sein, das in die Geschichtsbücher für seine Untätigkeit eingehen wird. Das wird abhängig davon, wer die Geschichte schreibt, wird es dann wieder Team A oder Team B sein, aber es wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher reinschreiben. Zollerhöhung um Zollerhöhung um Zollerhöhung um Zollerhöhung. Aber jetzt kommt eine politische Meldung, die ebenso in die Geschichte eingehen wird. Ebenso, als sie in die Geschichte eingehen wird. Ne? Der wahrscheinlich größte Bitch-Move in der Geschichte der Welt. Die US-Regierung unter Präsident Trump macht einen weiteren Rückzieher in ihrer Zollpolitik. Für bestimmte Elektroartikel wie Smartphones und Computer gibt es nun Ausnahmen, auch für Produkte aus China. Die USA nehmen bestimmte elektronische Geräte wie Smartphones und Computer von den Zollerhöhungen von Präsident Trump aus. Ein Dokument der Zoll- und Grenzschutzbehörde listet etwa 20 Produkte auf, darunter auch Festplatten, Halbleiter und Flachbildschirme. Diese Waren sind demnach von Trumps globalen Zöllen in Höhe von 10% auf die meisten Länder ausgenommen. Die Ausnahme gilt aber auch für die viel höheren Zölle auf chinesische Produkte. Die Behörde beruft sich dabei auf ein Memorandum von US-Präsident Donald Trump am Freitag. Das Weiße Haus hat dieses Memorandum allerdings bisher nicht selbst veröffentlicht. Die Trump-Regierung reagiert mit der Ausnahme offenbar auf die Befürchtung, die neuen Zölle könnten Smartphones, Computer und andere elektronische Geräte für US-Verbraucher deutlich teurer machen. Willst du mir etwas sagen, dass diese Lüge von der China is gonna pay, ain't they gonna pay, dass das von vornherein eine absolute, absehbare Katastrophe war? Nein. Wirklich? Viele dieser Produkte werden in China produziert. Am Mittwoch hatte Trump die meisten angekündigten Zollaufschläge vorerst ausgesetzt und eine Pause von 90 Tagen verkündet. Gegenüber China hatte er sie aber nicht zurückgenommen. Der Sonderzollsatz gegen China liegt damit bei 145%. China schlägt als Reaktion auf US-Waren 125% auf. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich dachte, Amerika will die Arbeitsplätze nach Amerika holen. Aber wenn die jetzt ihre Zollausnahmen machen und die einfach wieder alles einkaufen wie vorher, dann werden ja in Amerika dazu gar keine Firmen und irgendwelche Sachen entstehen, sondern die kaufen einfach alles ein wie vorher. Das ist alles nur ein riesiger Haufen sinnlose Scheiße. Wer hätte es gedacht? Das hätte ja niemand ahnen können. Von der Ausnahmeregelung profitiert besonders Apple. Die weitaus meisten iPhones und anderen Geräte des Konzerns werden in China gebaut, auch wenn Apple in den vergangenen Jahren die Produktion in Vietnam und Indien ausgebaut hat. Naja, Vietnam ist jetzt nicht besonders gut. Ich glaube, die haben einen der, Vietnam hatte 48% Zölle? Ha! Auch für US-Unternehmen, die ihre Rechenzentren für künstliche Intelligenz ausbauen, ist die Zollausnahme eine gute Nachricht. Die Geräte werden von US-Firmen wie Dell hauptsächlich außerhalb der USA gefertigt, mit Chips des kalifornischen Konzerns Nvidia, die aus Taiwan kommen. Ein großer Teil der Technik war bereits weniger betroffen, weil viele der Sender in Mexiko zusammengebaut werden und unter Ausnahmen für Handelsabkommen fielen. Ebenso wichtig ist die Ausnahme für Maschinen zur Chipproduktion, die vor allem aus den Niederlanden von ASML und aus Japan von Tokyo Electron in die USA eingeführt werden. Es gibt nur wenige spezialisierte Anbieter dafür, die Maschinen füllen ganze Werkshallen und kosten hunderte Millionen Dollar. Unter anderem Chipkonzernen wie Intel und TSMC sind gerade dabei, ihre Produktion in den USA mit neuen Fabriken auszubauen. US-Medien zufolge könnte sich allerdings nur um eine Gnadenfrist handeln, da Trump bereits angekündigt hat, bestimmte Branchen mit zusätzlichen Zöllen zu belegen. Hopschwitz an der Stelle, kurzer Disclaimer. Bestimmte Branchen sind übrigens Pharmabranchen und dann wird die Schweiz richtig schön, nach vorne bücken und dann mal richtig schön rein ins Arschloch. Das wird richtig unangenehm. Aber an dieser Stelle möchte ich sagen, Trump ist eine Bitch. Der hat einen Rückzug gemacht, ne? Weil offensichtlich war es eine Psychose. Aber ich darf euch eine positive Nachricht mitgeben, ne? Für alle Gaming-Enthusiasten unter euch. Die PC Master Race in Amerika, die ist von den Zöllen vielleicht befreit. Aber die Tatsache, dass Gaming-Konsolen da nicht mit draufstehen, das wird zu erheblichen Preissteigerungen. Motherfucker, die eine PlayStation oder eine Xbox kaufen oder die neue Switch, Motherfucker, that's gonna be expensive as fuck. Das wird teuer. Oh oh. Oh oh, Switch 2, gutes Timing. Ne? Ich meine, du musst auch schon wirklich, dein Portemonnaie sagt vielleicht Geringverdiener, aber deine Mentalität sagt Maximalverdiener. Wenn du eine Switch 2 kaufst, zu 145% mehr oder sowas, wer weiß aus welchem Land, ne? Die 50% mehr, wenn sie aus Vietnam kommt und so. Ich meine, es kostet alles Schweinegeld. Ich meine, du musst Geld wie Heu haben oder zumindest glauben, dass du Geld wie Heu hast, wenn ein Videospiel von der neuen Nintendo Switch 2 $90 kostet. What? $90?
Mother what?
Ja, das sind die Preise. Das sind die Preise. Ich denke, es bleibt uns nichts anderes übrig, als dem Kapital, dem Vermögen der Trillionen, die am Börsenmarkt sind, weiter dabei zuzusehen, wie sie verbrennen. Uns daran zu erfreuen, dass mit den kleinen Investitionen von Euren beispielsweise 25 Euro oder so viel gerissen wird. Und im Zusammenhang uns einfach auf Ostern zu freuen, denn das findet ja ein anderes Feuer statt. Ja, es ist nicht das Osterfeuer, es ist eher so das Trump-Feuer an den Börsenmärkten. Und ich bin raus mit den Nachrichten. Danke für die Aufmerksamkeit.